Das ist aber auch politisch gewollt. Also die KMK, der Wissenschaftsrat, hat das auch explizit so formuliert, dass die Wissenschaft die Aufgabe hat, eben über Evidenzen zu informieren. Und zwar gerade im Kontext der Praxisakteure, der Bildungsadministration, Verwaltung, ja, die eben evidenzinformiert sein sollen, mit Blick auf ihr bildungspolitisches Handeln.
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
In der Schule wird Deutsch gesprochen. Das ist eine Aufforderung, die viele SchülerInnen, vor allem die mehrsprachig aufgewachsen sind, häufig hören bzw. gehört haben. Auch eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland geht davon aus, dass Deutsch ist, wer Deutsch spricht. Wenngleich diese Aussage in der Nationalismusforschung häufig als ein inklusives Nationalverständnis begriffen wird, da es auf Merkmalen beruht, die man erlernen kann und die nicht angeboren sind, drücken sich in der Aussage Zwänge aus. Die Forderung nach Monolingualität in diversen Gesellschaften stellt daher keineswegs ein inklusives Verständnis dar. Die Bewertung sprachlicher Kenntnisse und sprachlicher Vielfalt sind auch stark davon abhängig, um welche Sprache es sich handelt. Bei diesen Bewertungen wird häufig außer Acht gelassen, dass Sprachen nicht nur ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Identität sind, sondern auch Wirklichkeiten von Menschen prägen. Wir wissen, dass es im deutschen Kontext einige Begriffe gibt, die in andere Sprachen nur schwer zu übersetzen sind. Auch wir nutzen in Deutschland viele Anglizismen, weil die Übersetzung es dann doch nicht so ganz trifft. Im Englischen werden aber auch deutsche Begriffe wie Zeitgeist verwendet. Nicht zuletzt gibt es Begriffe in anderen Sprachen, für die wir im Deutschen eine lange Beschreibung oder eine Umschreibung benötigen. Eines meiner liebsten Beispiele im deutsch-türkischen Kontext ist der Begriff Yakamos, der für die Widerspiegelung des Mondlichts im Wasser steht. Kurzum, auch wenn es nicht immer wertgeschätzt wird, Mehrsprachigkeit schafft nicht nur Realitäten, sondern gehört zur Realität vieler Menschen in der globalen Welt, zu der wir uns auch immer mehr digitalen Zugang verschaffen. Neben einer symbolischen Anerkennung wie am Internationalen Tag der Muttersprachen am 21. Februar oder am Europäischen Tag der Sprachen am 26. September sollte Mehrsprachigkeit auch institutionell mehr gefördert werden. Um das Thema Mehrsprachigkeit, Bildung und die Kultur der Digitalität heute im Podcast zu behandeln, haben wir Dr. Till Wörfel zu Gast. Hallo Till.
Hallo Merve.
Er ist angewandter Linguist am Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache an der Universität zu Köln. Seine Promotion hat er zum Einfluss von Sprachdominanz und sprachspezifischen Mustern bei bilingualen türkisch-deutschen und türkisch-französischen Kindern verfasst. Mit mir moderiert heute Marina. Hallo Marina. Ja, dann beginne ich direkt mit unserer Entweder-Oder-Folge und bei dir, lieber Till, interessiert uns, ob du Filme und Serien lieber auf Deutsch schaust oder lieber in der Originalsprache?
Original.
Was anderes.
Aber wenn sie auf Türkisch ist,
ja?
Wenn sie auf Türkisch ist, dann habe ich immer deutsche Untertitel an.
Okay, nee, das ist auch verständlich. Aber was anderes hätte uns auch ein bisschen enttäuscht.
Ja, das stimmt. Hätte mich jetzt auch überrascht. Wir haben ja noch eine andere Entweder-Oder-Frage, die wir allen unseren GästInnen stellen, die auch nicht immer ganz leicht zu beantworten ist. Aber auch dir, Till, würde ich jetzt die Wahl lassen zum methodischen Vorgehen. Bist du eher Quali oder Quanti unterwegs?
Quanti.
Okay, auch das war relativ klar und eindeutig.
Endlich mal wieder ein Quanti bei uns im Podcast. Ich finde, wir haben viel zu wenig Quantis da. Also Till, es freut mich, dass du da bist in mehrfacher Hinsicht.
Und ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, wir freuen uns auch, obwohl ich sagen muss, als Quali-Forscherin finde ich es jetzt ein bisschen frech, Merve, dass du immer noch versuchst, das so gegeneinander auszuspielen, ne? Ich meine, wir wissen ja eigentlich mittlerweile hier Mixed Methods ja. Und so, aber ich verstehe das natürlich. Genau, wir wollen zum Methodischen gleich nochmal zurückkommen, aber Merve hat ja schon relativ viel zu Mehrsprachigkeit auch eingeführt und das soll uns jetzt auch erstmal inhaltlich so ein bisschen beschäftigen. Vielleicht fangen wir einfach so ein bisschen mal mit so einer Ausgangslage an, Till. Welche Relevanz hat Mehrsprachigkeit in Deutschland denn vielleicht so ganz grundsätzlich für Leute, die sich jetzt noch nicht so damit intensiv auseinandergesetzt haben?
Ja, Mehrsprachigkeit ist jeden Tag existent in Deutschland und dadurch relevant, weil Deutschland ist ein mehrsprachiges Land. Wir sprechen ja nicht nur Deutsch oder bestimmte Varietäten des Deutschen, Dialekte, Saterfriesisch, Bayerisch, Berlinerisch, Kölnisch, Hessisch, sondern wir sprechen in Deutschland eine Reihe von Sprachen, die wir nicht nur in der Schule gelernt haben, also Englisch, Französisch, Spanisch, vielleicht noch Italienisch und wenn wir Richtung Ostdeutschland gucken, lernen auch noch viele Russisch, sondern wir sprechen in diesem Land ganz viele Sprachen, die irgendwann mal eingewandert sind und die aber eben an die Kinder und Kindeskinder weitergegeben wurden und die prägen die sprachliche Vielfalt dieses Landes und einfach weil ganz viele Menschen in diesem Land mehrsprachig sind, ist dieses Land mehrsprachig. Und deswegen hat Mehrsprachigkeit eine alltägliche Relevanz.
Wir hatten ja auch zur Vorbereitung jetzt so einen kurzen Beitrag von dir bekommen in der Zeitung des Deutschen Kulturrates Politik und Kultur. Da hast du etwas verfasst du hast es genannt, sprachliche Bildung neu denken, Mehrsprachigkeit in Deutschland. Und ich würde ganz gern so ein Zitat rausgreifen. Da schreibst du nämlich, Herkunftssprachen, Zitat Anfang, sind in Kultur, Musik, sozialen Netzwerken und Urban Landscapes präsent und ihre Verbreitung und Nutzung wird durch die Kultur der Digitalität beschleunigt. Magst du uns mal mitnehmen dazu, was heißt Kultur der Digitalität in diesem Kontext und was hat es da damit auf sich im Kontext von Mehrsprachigkeit?
Ja, die Kultur der Digitalität ist die Kultur, in der wir aktuell leben. Das ist ein Begriff, den besonders Felix Stalder geprägt hat in seinem Buch, in seinem gleichnamigen Buch 2016 erschienen. Kultur der Digitalität ist im Endeffekt das Resultat von kulturellen und gesellschaftlichen Wandeln in den letzten 50 Jahren. Mhm. Und damit einhergeht aber nicht ausschließlich der Aspekt der Digitalisierung, wie viele erstmal denken. Wir leben in einer digital geprägten oder digitalisierten Gesellschaft. Das ist nicht gleich die Kultur der Digitalität, wenngleich digitale Technologien natürlich einen besonderen Stellenwert haben. Aber so wie er schreibt, war die Idee, wie wir Menschen miteinander kommunizieren wollen oder uns organisieren möchten, vor den Technologien da. Das heißt, wir mussten erstmal wissen, wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen global miteinander sprechen, wir wollen global miteinander arbeiten, wir wollen uns international vernetzen, wir wollen uns über einzelne regionale Standorte hinaus zusammentun. Und dafür brauchten wir Wege. Und daraus haben sich zum Beispiel dann Newsgroups oder Chatsysteme entwickelt. Also die Idee war erst da und nicht die Tools und nachdem wir dann unser Leben ausrichten. Das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen. Und die Kultur der Digitalität hat aber dadurch, dass natürlich sehr viel mehr Menschen sich durch diese digitalen Kommunikationsmöglichkeiten in kulturelle Prozesse auch einschreiben können, dazu geführt, dass eben auch bestimmte Gruppen, die das vorher nicht konnten, dass sie sich öffentlich äußern können. Also wenn man das heute betrachtet, jeder, der einen TikTok-Account oder einen YouTube-Account oder einen Instagram-Account hat, der kann sich kulturell einschreiben. Ne? Und das bezieht sich dann auch zum Beispiel auf andere Sprachen oder eben auch Kulturen in unserem Land, in Deutschland.
Ich weiß ja, dass du auch so ein kleines Beispiel uns vorbereitet mitgebracht hast, wo man das vielleicht ganz schön sieht. Magst du uns da auch noch mal mitnehmen?
Ja klar, sehr gerne. Das Beispiel habe ich mitgebracht, weil ich kürzlich auch als Vorbereitung für diese Sendung heute die Folge mit meinem Kollegen Alexei Tikhonov gehört habe, wo es ja um mehrsprachige Einflüsse im Deutschrap ging. Mit Schwerpunkt auf slawische Sprachen. Das ist auch ein Beispiel, ne? Dass man nicht nur im Film, wie zum Beispiel, ich glaube, das war 2004, das Gegen die Wand den Goldenen Bären gewonnen hat. Das war ein Novum in Deutschland, dass ein Regisseur, der migrantische Themen so platziert, so erfolgreich war, ist auch ein Ausdruck der Kultur der Digitalität. Und wir sehen das, wir sehen das ganz stark momentan in der Musik, eben auch im Deutschrap. Und ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, wo es nicht um den Einfluss von Mehrsprachigkeit, um Code-Switching, Code-Mixing in den Lyrics geht, sondern auch die Inhalte, die transportiert werden, die sind nämlich ganz häufig eben auch sehr stark kulturbezogen, kulturkritisch, rassismuskritisch. Und ich habe einen Song mitgebracht, den ich tatsächlich erst letztes Jahr kennengelernt habe, der ist aber schon ein bisschen älter. Das ist der Song Köfte von dem Rapper Upsilon aus Berlin Moabit. Und er rappt in einer Zeile und sie fragen, warum können denn deine Großeltern kein Deutsch nach 50 Jahren in diesem Land? Ja, schon ziemlich enttäuschend. Leitkultur, oh Leitkultur, ich weiß nicht, was sie wollen. Leitkultur in Hanau, Leitkultur, wir sind das Volk. Ist ein Beispiel, was wir ganz häufig eben jetzt auch in aktuellen Lyrics sehen, auch nicht nur von Upsilon, auch in anderen, dass hier natürlich ein ganz starker Bezug auch gesetzt wird zu der Geschichte dieses Landes, also auch aus einer postmigrantischen Perspektive Deutschland zu sehen. Einerseits auch den Finger darauf zu legen, was ist eigentlich falsch gelaufen in den ersten großen Migrationswellen in den 60er, 70er Jahren. Und darauf referiert er hier zum Beispiel. Denn das ist eine Frage, die ganz viele heute noch stellen. Hey, warum sprechen Zugewanderte aus der ersten Generation eigentlich so schlecht Deutsch? Ja, das hören die ganz häufig. Oder das wird ganz häufig diskutiert. Und wenn man das mal in den geschichtlichen Kontext sieht, dann gibt es dafür Gründe. Für mich war das auch in meinem Studium an der Uni Potsdam, da haben wir schon auch, ich habe germanistische Linguistik und französische Philologie studiert, aber da gerade in der Germanistik hatten wir sehr viele Bezüge auch zu Sprachkontakt und dann natürlich auch zu Migrationsthemen. Und so aus der linguistischen Perspektive nennt man sowas Fossilierung, also ein Sprachstand, okay, der erworben wird, aber dann auf einem bestimmten Sprachstand stehen bleibt, ja, also das Fossil, eine Fossilierung. Und was man da auch häufig gehört hat oder gelesen hat, ist, viele der sogenannten Gastarbeiter, der ersten Gastarbeitergeneration haben Deutsch nur so gelernt, wie sie es am nötigsten brauchen. Ja, also für Arbeitszwecke zum Beispiel. Und darüber hinaus in privaten Kontexten brauchten sie es nicht. So, das ist so bei mir hängen geblieben. Und das hat sich aber im Laufe der Zeit, auch weil ich mich da eingelesen habe und auch viel mit Personen darüber gesprochen habe, das hat sich schon etwas geändert, meine Perspektive darauf, weil wenn man zurückgeht Es gab überhaupt keine Strukturen für die erste Generation von GastarbeiterInnen, Deutsch institutionell zu lernen, Angebote spezifisch dafür bereitzustellen. Wenn jemand Deutsch, wenn die Deutsch überhaupt gelernt haben, dann war das, weil sie das wollten. Ne? Das war aus ihrer intrinsischen Motivation heraus. In einem Buch, was ich neulich gelesen habe von Fatih Çevikoğlu, das heißt Kartonwand, der so ein bisschen aus seiner ja, so seine Erfahrungen als Kind, als Kofferkind in dem Buch berichtet und dann eben auch so seine seine Familie auch dort porträtiert, von Adana nach Köln und in den 70er Jahren, und der beschreibt das ganz treffend, ja, also dass sein Vater sich ein Deutschbuch organisiert hat, ja, weil er Deutsch lernen wollte, nicht weil, wie das heute ist, ne, er verpflichtet war sozusagen in einen Integrationskurs, einen Integrationskurs zu besuchen, um eben Deutsch zu lernen.
Also wenn ich da kurz einhaken kann, weil genau das habe ich zum Beispiel auch in der Lebensrätin, also meine Mama hat es zum Beispiel auch durch eigene Bücher, die sie auf dieses Interesse hatte, aber spannenderweise auch mit unserer Eingangsfrage entweder oder, sie hat auch sehr viel deutsches Fernsehen geschaut und ich habe im Nachhinein erfahren, dass sie immer Tatort geguckt haben, was ich jetzt auch schaue, aber ich wusste gar nicht, dass meine Mama auch eine Tatort-Vergangenheit hatte, weil sie das halt tatsächlich auch gern geschaut hat, um es zu verstehen. Und dann musste sie auch immer pausieren. Und mein Papa, der schon länger da war, musste ihr dann alle Begriffe einzeln nochmal übersetzen, weil es damals nicht noch die Möglichkeit gab, es einfach mit Untertiteln zu machen. Ja, also du hast vollkommen recht. Also man wollte es, man musste es nicht.
Bei Alexei ging es ja auch viel darum, was macht diese Mehrsprachigkeit auch, welche Bedeutung hat das so für Selbstidentität? Und du hast ja jetzt praktisch den Konnex zu den gesellschaftskritischen Aspekten aufgemacht, also eben nochmal auch eine andere Ebene, die Lyrics, was beinhalten die eigentlich, was wird da auch formuliert? Und ich erinnere mich auch, dass Alexei auf dieses Thema dieser Mehrsprachigkeit auch wie diese verschiedenen Sprachen zusammen verwendet werden, in der Schule gekommen ist. Irgendwie auf dem Schulhof oder auf den Gängen der Schule ist er ja, so hat er es zumindest im Podcast erzählt, auf diese Mehrsprachigkeit und dieses Code-Switching und so gestoßen. Und vielleicht switchen wir auch mal Richtung Schule beziehungsweise Bildungssystem und da kommen da nochmal zur Mehrsprachigkeit. Wie wird denn das Thema Mehrsprachigkeit im Bildungssystem verhandelt?
Kontrovers. Genau, mit einem Wort, kontrovers. Wir haben, wenn wir uns mal, genau, jetzt einfach mal wieder die letzten 50, 60 Jahre anschauen, haben wir so verschiedene Phasen, die wir da mit Blick auf Mehrsprachigkeit beobachten können. Also von dem Remigrationsargument, das dadurch dazu geführt hat, herkunftssprachlichen Unterricht einzuführen. Also ein Angebot, was primär in den 60er, 70er Jahren ins Leben gerufen wurde, um den Kindern der GastarbeiterInnen eine nahtlose Rückkehr in das Schulsystem in ihrem Herkunftsland zu ermöglichen. Ja, das war so die Idee dahinter. Und von dem Remigrationsargument ist man dann, weil natürlich viele gar nicht zurückgegangen sind, im Gegenteil mehr gekommen sind oder auch durch Familienzusammenführung ja ganze Familien dann die Generationen auch geprägt haben. Dann haben wir so eine Phase, wo der Erwerb und der Ausbau des Deutschen als Zweitsprache im Fokus stand. Sehr stark, und dann eben aber auch diese herkunftssprachlichen Fähigkeiten vernachlässigt wurden. Und das wechselt sich immer so ab, je nachdem, wie gerade die politische Lage ist. Wir sind dann später, 80er, 90er Jahre, haben wir auch einen starken Strang, Mehrsprachigkeit auch als Ressource wahrzunehmen. Also das geht so ein bisschen, Jim Cummins hat es 2000 veröffentlicht und das war so eins der wichtigen Werke, weil er eben in seiner Interdependenzhypothese formuliert hat, dass wenn man Kompetenzen, sprachliche Kompetenzen in einer Sprache hat, dann kann man die auch für eine andere Sprache nutzen und umgekehrt. Ja, also da kam dann so stärker auch die, die mehrsprachigen Ressourcen in der Schule zu nutzen in den Vordergrund. Und jetzt sind wir irgendwo so dazwischen. Ja, also es gibt ganz viele, gerade im Kontext jetzt wieder der Migrationsbewegung seit 2015 durch den Syrienkrieg und jetzt durch den Krieg der Ukraine, da vermischt sich das beides. So einerseits steht so ganz klar der Erwerb der Unterrichtssprache im Vordergrund. Und bei den ukrainischen Schülerinnen und Schülern hat man aber auch ganz schnell auch Herkunftssprachenunterricht ukrainisch eingeführt, den es zum Teil vorher gar nicht gab. Ja, weil man auch wieder diese Perspektive, die müssen da weiter gefördert werden, damit sie ja auch wieder zurück können. Und gleichzeitig brauchen sie aber auch Deutsch. Mhm. So, und ich glaube, beides in der Mischung ist da sicherlich ein Idealfall, wenn man das so umsetzt. Aber das deutsche Schulsystem ist weiterhin, oder weil es eben jahrelang durch so einen Ingrid Gogulin nennt es monolingualen Habitus geprägt ist, also eine Einstellung, dass Deutsch oder Einsprachigkeit die Norm ist und dass alles, was davon abweicht, eben etwas ist, was wir in der Schule nicht wollen. Irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob es auch Ingrid Gogulin war, mir fällt es gerade nicht ein. Vielleicht fällt es mir im Laufe des Podcasts noch ein. Aber was wir machen in Deutschland ist, mehrsprachige Schülerinnen machen wir einsprachig, um sie dann im Schulsystem wieder mehrsprachig zu machen. Ja, also wir entziehen sozusagen Angebote, ihre Herkunftssprache auszubauen, investieren massiv in Deutschförderung und dann lernen sie Englisch und Französisch, um sie dann wieder mehrsprachig zu machen.
So, das sind dann aber auch noch die richtigen Sprachen, ne?
Genau, wir haben, auch das sehen wir, wenn wir uns, gerade am Montag war ich auf der Tagung der Gesellschaft für empirische Bildungsforschung in Potsdam, der GEPF, und da war eine Studie, die vorgestellt wurde, da ging es um Einstellung von Lehrkräften zur Mehrsprachigkeit. Das war die Blume-Studie, eine ganz tolle Studie, die Grundlagen, also ist Grundlagenforschung, ist ein DFG-Projekt gewesen oder ist ein DFG-Projekt und da hat sich schon auch gezeigt, dass Lehrkräfte durchaus Mehrsprachigkeit ganz positiv zugewandt sind, dass sie aber, und das bestätigt auch die Forschung darin, dass sie häufig ganz unsicher sind, wie sie damit umgehen können, wenn sie eben diese Sprachen nicht können. Und was sich dort auch wieder gezeigt hat, ist eben so eine eurozentristische Perspektive auf Sprachen. Mhm. Ja, also das, was in Europa an Sprachen existiert, das kann man, da hat man Zugang zu, dass es gibt irgendwie so eine Bezug zur Sprachfamilie oder eben auch, ne, das hat man ganz häufig jetzt beim Ukrainischen auch diskutiert, so, naja, da gibt's ja auch einen kulturell-ethnischen, religiösen Zusammenhang und so weiter. Also da sind die Perspektiven auf das Prestige von Sprachen sehr unterschiedlich. Mhm. Und was eben alles, was nicht eurozentristisch ist, ist dann eher defizitorientiert. Ja.
Und weil du jetzt gesagt hast, die Lehrkräfte wissen dann manchmal gar nicht so richtig, wie sie vielleicht auch damit umgehen können, sollen, wie sie das auch im Unterricht irgendwie aufgreifen können. Was wären denn so Ansätze oder gibt es bereits Ansätze, wie man gut damit umgeht?
Ja, es gibt, das machen wir in Deutschland ja glücklicherweise manchmal, wenn wir uns über den Tellerrand, über die Grenzen hinwegschauen, dann können wir uns von anderen Ländern natürlich was abgucken. Und gerade in der Mehrsprachigkeitsdidaktik gibt es mittlerweile auch Ansätze, die in Deutschland praktiziert werden. Das sind aber, ich sag mal, kleine Inseln, die wir sehen. Mhm. Und der Großteil, was wir in Deutschland haben, sind bilingualen Fachunterricht auf Englisch und Deutsch, Französisch und Deutsch oder eben ja vereinzelt eben solche bilingualen Zweige, die es gibt, ja, wo dann eine Sprache gesprochen wird. Und wir haben eigentlich das Beste, was wir Was international bekannt ist, auch mit der empirischen Forschung, die dazu durchgeführt wurde, sind die Zwei-Wege-Immersionsmodelle. Das haben wir aber leider in Deutschland ganz selten. Es gibt so ein Beispiel, was wahrscheinlich alle Mehrsprachigkeitsforscher oder Bildungsforscher, die in Bezug zu Mehrsprachigkeit in ihrer Forschung haben, immer zitieren, ist die staatliche Europaschule in Berlin. Der Hintergrund ist, die haben eben so ein Zwei-Wege-Immersionsmodell, die haben 9 Sprachen im Angebot, die funktionieren immer als Partnersprache zum Deutschen. Das heißt, dass der Fachunterricht in 2 Sprachen unterrichtet wird. Und da ist nicht nur Französisch, sondern da ist auch Portugiesisch, Türkisch, Russisch dabei. Ne? Also auch Sprachen, die vermeintlich ein geringeres Prestige haben, die aber zu den am häufigst gesprochenen Sprachen in Deutschland gehören. Ja? Und da gab es eben Begleitforschung. Das wurde auch zum Glück, muss man sagen, war Herr Baumert mit an dieser Studie beteiligt, also ein Bildungsforscher mit großem Renommee und Strahlkraft, weswegen das auch ziemlich stark rezipiert wurde, positiv, ja. Und es hat sich einfach gezeigt in den Ergebnissen, dass nicht nur diejenigen, die mit Russisch oder mit Türkisch von Geburt an in früher Kindheit aufgewachsen sind, ihre Sprachkompetenzen in diesen Herkunftssprachen steigern konnten, sondern auch im Deutschen, aber eben auch Schülerinnen und Schüler, die entweder einsprachig mit dem Deutschen oder eben zweisprachig mit Deutsch und einer anderen Sprache in diesem Programm waren, ebenfalls ihre Kompetenzen ausgebaut wurden. Und dann gibt's noch eine tolle Studie, die auch wieder zeigt, das geht dann so in den Bereich Vorteile durch Mehrsprachigkeit, dass die dann auch noch im Vergleich zu anderen Schulen, die eben nicht nach so einem Modell arbeiten, dass sie auch noch im Leseverstehen besser waren in der ersten Fremdsprache Englisch. Also das ist, wissen wir aus dem internationalen Kontext, dass das sehr gut wirkt. Und wir wissen auch, dass diese Modelle am effektivsten neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler beschulen können. Ja, alles andere, was wir versuchen, ist nicht so erfolgreich wie solche Modelle.
Und also ich würde jetzt gern auch nochmal, also du hattest ja auch tatsächlich mit sprachsensiblem Unterricht und Mehrsprachigkeit in der Schule, hast du dich ja auch schon in sehr vielen Aufsätzen beschäftigt. Und in einem deiner Aufsätze sagst du auch, dass das Ergebnis, also in dem Aufsatz Wirkung sprachsensibler Unterrichtsansätze, Ergebnisse eines systematischen Reviews, wird ja auch so ein bisschen auch klar, welche Methode du da angewandt hast. Das ist jetzt nicht die eingangs gesagte, ich arbeite klassisch quantitativ. Das heißt auch hier, ich weiß jetzt nicht genau, da gehen wir jetzt auch drauf ein. Wie würdest du die Methode des Systematic Reviews beschreiben?
Genau, vielleicht nochmal zum Ausgangspunkt dieses Projekts. Als ich 2017 ans Mercator-Institut kam, war so eine meiner ersten Aufgaben, recherchiere mal was zur Wirksamkeit von sprachsensiblen Unterricht, schreib mal einen Faktencheck dazu. Und dann habe ich so rumgefragt, weil es immer ganz gut ist, am Anfang so ein bisschen eine Studienlage, so ein paar Studien zu haben, worauf man aufbauend recherchieren kann. Und es ist mir ganz häufig begegnet, dazu gibt's ja nichts. Und das hat im Endeffekt dann dazu geführt, dass wir ein Systematic Review durchgeführt haben, 4 Jahre lang. Ich komme gleich noch darauf zurück, warum das so lang dauert. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es da nichts gibt. Ja? Ja. Aber vielleicht war die Perspektive einfach sehr eingeschränkt auf eine bestimmte Disziplin, Deutschdidaktik, Spracherwerbs, deutsche Zweitspracheforschung, vielleicht, Wenn man aber den Blick erweitert und andere Disziplinen in den Blick nimmt und international schaut, dann findet man in der Regel auch mehr. Und ein Systematic Review ist eine Möglichkeit, eben sehr zuverlässig und systematisch, das heißt eben auch transparent und replizierbar, Forschungsergebnisse zu finden und sie eben auch mit Blick auf eine bestimmte Fragestellung dann runterzubrechen auf die Studien, die genau diese Fragestellung beantworten. Systematic Reviews sind ziemlich aufwendig, wenn man das richtig macht. Es gibt auch bestimmte Standards. Die ersten, die solche Standards formuliert haben, war die Cochrane Association, glaube ich, also aus der Medizin kommend, da kommt es eigentlich her. Da sind dann aber meistens hauptsächlich randomized controlled trials drin, also die Goldstandards der Medizin, der Wirkungsforschung. Und für den Bildungsbereich gibt es aber auch mittlerweile Standards, zum Beispiel von der Campbell Collaboration aus Norwegen oder dem Epicenter aus London, die auch qualitative Studien beispielsweise mit aufnehmen, weil das ist im Bildungskontext ja ganz schwierig, echte Experimente durchzuführen. Ja, also da müsste man irgendwie Bundesländer randomisiert zuweisen, blind zuweisen oder Schulen. Es funktioniert einfach in der Regel nicht. Deswegen haben wir da ja ganz viel eher quasi experimentelle Forschung, Beobachtungsstudien, Querschnittsstudien, wenn es gut läuft, Längsschnittstudien. Und ein Systematic Review dann durchzuführen in dem Bereich bedeutet, dass man erstmal eine Suchstrategie festlegt. Die Suchstrategie sieht so aus, dass man nicht nur festlegt, in welchen Orten suche ich eigentlich nach Primärstudien, weil es gibt an ganz vielen unterschiedlichen Orten liegt Literatur. Ja? Mhm. Nicht nur eben da, wo man als erstes guckt, im OPAC oder auf Google Scholar oder so, sondern es gibt ja auch Literatur, die nicht durch das kommerzielle Verlagswesen vertrieben wird. Ja, das sind auch manchmal ganz wertvolle Berichte, zum Beispiel von Institutionen. Die sind gar nicht dafür ausgelegt, publiziert zu werden. Da liegt vielleicht ein PDF irgendwo auf der Website oder so. Ja, das ist sogenannte graue Literatur. Also man muss eben bestimmte Orte identifizieren. In der Regel sind das elektronische Literaturdatenbanken, zum Beispiel im Bildungsbereich ERIC, oder Scopus, wo auch viele aus dem Bildungsbereich liegen, oder eben für den deutschsprachigen Raum FIS Bildung vom DIPF. Und dann muss man sich überlegen, wie mache ich meine Fragestellung eigentlich suchtauglich? Da gibt es so bestimmte Prinzipien oder Schemata. Das PICOS ist zum Beispiel etwas, was wir genutzt haben. Also PICOS steht für Population, Intervention, Control, Outcome und Study Design. Und nach diesen bestimmten
Merkmalen
überlegt man sich dann Suchbegriffe, die man am besten eben auch mit mehreren Leuten testet, auch andere Leute dazu befragt, um dann eben eine Suchsyntax in den Literaturdatenbanken einzugeben. Also meistens mit booleschen Operatoren, also AND, or not, aber man muss da sehr akribisch sein, damit man eben auch genau das findet, was relevant ist. Weil sonst, wenn man mit sehr wenigen Suchbegriffen arbeitet, hat man einfach sehr viele irrelevante Studien drin. Und man muss die eben alle sich angucken. Wenn man das jetzt gemacht hat, ja, haben wir zum Beispiel bei uns im Systematic Review über 3000 Dokumente gefunden. Und dann fängt man an, deren Abstracts zu screenen. Also man guckt, ist das eine relevante Studie für meine Fragestellung? Vorher hat man aber auch Inklusionskriterien aufgestellt. Also was muss unbedingt in dieser Studie vorhanden sein? Also wir brauchen zum Beispiel, wir nehmen nur Studien, da ging es jetzt um Wirkungsstudien. Das heißt, wir haben nur Studien eingeschlossen, die auch eine Kontrollgruppe drin hatten. Ja, alles, was keine Kontrollgruppe hat, ist direkt rausgeflogen. Mhm. Wenn die Information aber nicht im Abstract steht, ganz häufig sind Abstracts nicht in der Bildungsforschung oder wenn man interdisziplinär sucht, die sind nicht so akkurat wie in der Medizin, die arbeiten mit sogenannten MASH-Terms. Mhm. Das sind also standardisierte Begriffe, die man eben in den Abstracts nutzt, und dadurch findet man diese Studien auch viel schneller und die Suchen sind auch viel exakter. Bei uns geht das nicht so gut.
Und in der grauen Literatur hat man das ja teilweise gar nicht. Also, ne? So, ja.
Ganz genau. Und dann sortiert man sozusagen aus. Der nächste Schritt ist, sich die Volltexte dann zu besorgen. Wir haben 900 Volltexte. Das war gescreent. Das war eine wahnsinnig große Arbeit. Letztendlich sind 53 Studien eingeschlossen worden, die auch nicht nur unsere Inklusionsmerkmale, Kriterien erfüllt haben, sondern eben auch die Qualitätsstandards, die wir festgelegt haben. Also um wirklich auch sagen zu können, das ist eine Wirkungsstudie. Und anschließend haben wir die dann narrativ zusammengefasst. Das sind zwei Möglichkeiten, die man nach einem Systematic Review hat. Also entweder macht man ein Systematic Review mit einer narrativen Synthese, oder man macht es mit einer statistischen Analyse. Dann ist es eine Meta-Analyse. Mhm. In dem Fall, bei uns war aber eine Meta-Analyse gar nicht möglich, weil die Studien schon, die wir eingeschlossen hatten, gefunden hatten, ausgewählt hatten, einfach zu heterogen waren, auch was die Bereitstellung von Informationen betrifft, dass sich eine Meta-Analyse da gar nicht angeboten hat. Genau. Das ist ein Systematic Review. Und also vielleicht ergänze ich nochmal, ganz kurz, das hat, genau, wie ich eben schon gesagt habe, dann könnt ihr euch denken, warum das so lange dauert, wenn man da nicht mit 5 Personen gleichzeitig dran arbeitet. Wir hatten immer 1,2 Stellen oder so darauf und dann dauert das halt so lange.
Oh ja.
Was man aber machen kann, ist, und das das sehen wir jetzt gerade auch so in aktuellen Förderlinien, zum Beispiel das BMBF, da steht das auch immer drin, dass man kann sich dann zumindest in den letzten 10 Jahren schreiben sie auch immer sogenannte Meta-Vorhaben, also so Koordinierungsstellen mit aus. Und da steht explizit drin, dass diese Meta-Vorhaben eben auch Forschungssynthesen, das ist so ein bisschen der Sammelbegriff für alle Formen von Systematic Reviews oder von Reviews-Typen allgemein, dass das eine Aufgabe auch der Meta-Vorhaben ist. Und was sich da jetzt auch gerade in den letzten Jahren gezeigt hat, ist, dass man ein bisschen weggeht von diesen sehr groß angelegten Reviews, sondern eher zu etwas verkürzteren Varianten zurückgreift. Auf solche verkürzten Varianten, wie das sind zum Beispiel so, die nennen sich dann Scoping Review. Ja, da lässt man einfach ein paar Literaturdatenbanken aus, man hat dann einen stärkeren Bias drin, findet nicht alles, aber man kann sehr viel schneller Ergebnisse präsentieren. Mhm. Und das beispielsweise das Meta-Vorhaben Digitalisierung im Bildungsbereich hat nochmal einen anderen Typen für ihre Arbeit in Betracht gezogen. Das sind die sogenannten Critical Reviews. Die funktionieren ähnlich wie Scoping Reviews, aber sie haben sozusagen nochmal von der Interpretation oder der Darstellung der Ergebnisse nochmal eine Variation drin. Und das ist ganz wichtig, sowas zu machen, gerade in Bereichen, der was sehr schnell sich entwickeln, gerade der Technologiebereich, die digitale Transformation, das ergibt sich, es ist so schnell, ne, also alles, was im Endeffekt den letzten Jahren da publiziert, oder die Technologie ist so schnell, dass gar nicht so schnell geforscht werden kann, ne? Und da bietet es sich natürlich an, um schnell auch auf solche Entwicklungen zu reagieren, solche Reviews zu nutzen.
Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also auf jeden Fall hast du uns dargelegt, dass es wesentlich aufwendiger ist als das, was wir quasi in der Wissenschaft als Forschungsstand kennen, den wir ja auch alle aufarbeiten müssen, um unsere Fragestellung und die Relevanz, dass das quasi noch eine Forschungslücke darstellt.
Genau, ja. Ganz wichtig. Also das ist aber auch politisch gewollt, ne? Also die KMK, der Wissenschaftsrat, hat das auch explizit so formuliert, dass die Wissenschaft die Aufgabe hat, eben über Evidenzen zu informieren. Und zwar gerade im Kontext der Praxisakteure, der Bildungsadministration, Verwaltung, ja, die eben evidenzinformiert sein sollen, mit Blick auf ihr bildungspolitisches Handeln, beziehungsweise ihr unterrichtliches Handeln. Und das ist dafür ein Instrument, was sich eigentlich ganz gut anbietet, eben auch. Also wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, würde ich sagen, ko-konstruktiv gemeinsam zu forschen, beziehungsweise auch die Forschung durch eine Sekundärdatenanalyse, die man macht mit einem Systematic Review. Also man nutzt Primärstudien, um auf dieser Grundlage neue Erkenntnisse, und zwar neue Erkenntnisse in dem Sinne, dass man Evidenzen zusammenfasst. Und Evidenz ist erst da, nicht, weil da eine Einzelstudie gezeigt hat, dass es einen signifikanten Effekt und so weiter gibt, sondern erst das Zusammenfügen von mehreren solcher Primärstudie, daraus ergibt sich überhaupt erst Evidenz. Ja? Und dafür braucht man um das bestverfügbare Wissen, was man finden kann, zusammenzutragen, braucht man solche Methoden. Das ist halt, mit Blick auf das unterrichtliche Handeln ganz wichtig, ja, um überhaupt nachweislich auch zu sagen, wir haben unser Bestes gegeben und das sind die Evidenzen und alles, wie wir dazu gekommen sind, diese Aussage zu tätigen, ist transparent von Anfang an und ist im Endeffekt auch replizierbar. Also man könnte mit den Suchsyntaxen ja einfach dann jetzt ein Update machen, ja, und sagen, okay, ich mache jetzt hier weiter, wo das Mercator-Institut mit dem Review aufgehört hat und rechne nochmal, was ist seit Ende 22 passiert.
Also spannend finde ich auch bei deiner Ausführung, du hast halt gemeint, na, am Ende kamen wir auf 53 Studien. Das ist ja gerade dann der Anfang des Systematic Reviews, ne? Du hast einen langen Prozess beschrieben, wie er auf die 53 Studien kommt, und da fängt die Arbeit, ja, die inhaltliche Arbeit ja eigentlich erst richtig an, um dann das Evidenzbasierte dann halt auch systematisch aus diesen Aussätzen generieren zu können. Und das Coole halt an diesem Replizierbaren ist, dass andere Forschende dann wahrscheinlich jetzt auch nicht die lange Zeit brauchen, um gerade ein Update dann zu machen, zu gucken, was ist jetzt passiert, um dann die nächsten Studien quasi auch identifizieren zu können.
Genau, also ein gut gemachtes Review publiziert auch immer sozusagen ein Technical Report, wo eben dann auch die, was ich eben alles aufgeführt habe, wo auch drin steht, so sind wir vorgegangen, um die Suchbegriffe zu finden. Das waren die Suchbegriffe. Das waren die Begriffe, die wir mit Not-Operatoren hinzugefügt haben, die wir also nicht drin haben wollten. Und das war die Syntax. Ne? Also wir machen das, wir haben diesen Projektbericht noch nicht veröffentlicht, weil wir erstmal jetzt die wissenschaftlichen Publikationen platzieren dazu. Das ist eben auch für uns Forschende ganz wichtig, ja. Ja, also mal den Transfer im Endeffekt jetzt erstmal rauslassend, aber der Projektbericht wird auch für alle zugänglich dann auf der Website veröffentlicht. Also der ist im Endeffekt fertig. Wir warten jetzt noch auf eine Rückmeldung, also von einem Journal.
Sehr gut. Also ich habe mich auch tatsächlich zurückversetzt gefühlt zu einem Projekt, was wir halt hatten, wo es darum ging, in Zeitungskorporan migrations- und integrationsrelevante Artikel zu identifizieren. Und da muss man ja auch quasi, ne, mit ganz vielen Begriffen und Synonymen und so weiter arbeiten und zu schauen, welche Artikel sind dann eigentlich überhaupt migrations- und integrationsforschungsmäßig relevant, um dann quasi halt auch so wenig wie möglich Beifang zu haben. Ne? Also Begriffe wie Integration kann man zum Beispiel gar nicht nutzen, weil dann die europäische Integration, also alle anderen Begriffe so mit reinfallen. Das heißt, man ist da irgendwie jahrelang mit solchen, also daran habe ich mich auf jeden Fall auch nochmal zurückversetzt gefühlt. Deswegen kann ich mir den Aufwand eines solchen Systematic Reviews gut vorstellen, weil das war auch ein Projekt von über 2,5 Jahren mit 1,5 vollen Stellen. Und da ging es noch nicht darum, da ging es nur darum, die Datenbank zu erstellen, nicht sie dann komplett auszuarbeiten noch.
Und diese Spanne, ne, so ich habe jetzt gesagt, über 3000 und dann waren es eben nur ein paar 50 am Ende. Das ist aber also bei allen mir bekannten Reviews ganz häufig so die Ratio. Mhm. Also das DIPF hat auch ein Systematic Review kürzlich veröffentlicht, da ging es aber eher um frühkindliche Sprachförderung. Die hatten, glaube ich, über 4000 und auch am Ende so um die 60, 65 oder so.
Ah ja, krass. Ja, da zeigt sich ja auch nochmal, also wie kondensiert man auch auf das Thema guckt und gerade das, was du meintest, Merve, mit den, man muss sich ja dann auch sehr genau Gedanken machen über so Begrifflichkeiten und auch Absolut. Überlegen, was bedeutet das dann eigentlich, wenn man nach einem bestimmten Begriff sucht.
Genau, deswegen erarbeitet man am Anfang auch, das sind zumindest die Guidelines vom Epicenter, die empfehlen auch immer, einen konzeptuellen Rahmen erstmal festzulegen. Mhm. Und da bietet es sich an, eben auch andere Personen mit einzubeziehen, auch Praxisakteure. Also wir haben das tatsächlich am Anfang von unserem Review auch gemacht, dass wir Bildungsadmin und Praxis am Anfang bei der Entwicklung der Suchstrategie und auch der Präzisierung der Fragestellung mit einbezogen haben, weil wir einerseits sicherstellen wollten, das ist auch nützlich für die später. Und andererseits ihr Wissen darüber, ich nenne das nicht sprachsensibler Unterricht, sondern ich sag sprachintegrierte Sprachförderung, integrierte Sprachförderung oder so. Und wir sind tatsächlich auch noch weitergegangen und haben, wir hatten dann so am Anfang so ein paar ich sag mal, Goldstandard-Studien, also Studien, wo wir gesagt haben, das sind die, genau solche Studien wollen wir finden. Das, die treffen genau unsere Kriterien. Und dann haben wir so auch Vorwärtssuchen in Literaturdatenbanken durchgeführt. Wir haben dann daraus auch Suchbegriffe extrahiert, es gibt so tolle R-Pakete, womit man sowas machen kann. Man kann zum Beispiel dann mit Litsearch R, heißt das Paket, kann man dann zum Beispiel haben dann eine naive Suche in Scopus gemacht und haben dann die Abstracts und Titel extrahiert als Datensatz. Und dann haben wir mittels dieses R-Pakets einschlägige Stichwörter, Schlagwörter identifiziert, die eben andere Autorinnen und Autoren in relevanten Publikationen genutzt haben, auf die wir gar nicht gekommen sind. Ja, ja. Also gerade auch im englischsprachigen Kontext. Und die haben wir dann auch genutzt, um unsere Suchsyntax zu bauen.
Mhm. Ja, wir haben jetzt einen total guten Bogen geschlagen, gerade auch nochmal mit dem Aspekt am Ende, dass man auch die PraktikerInnen vielleicht einbezieht in das Studiendesign, um dann wieder zu diesen Link zu schaffen, was passiert eigentlich mit den Erkenntnissen, die man produziert in der Wissenschaft. Sie sollen ja irgendwie gerade auch in diesem Kontext Mehrsprachigkeit in der Bildung auch anwendbar sein und auch irgendwie, daraus soll ja etwas folgen für die Praxis. Deswegen ist das jetzt vielleicht auch ein guter Punkt, um so zum Ende der Folge hin, Till, nochmal vielleicht auf die berühmten letzten Worte zu kommen. Wir haben schon relativ viele verschiedene Aspekte angesprochen. Gibt es irgendwas, was dir noch total wichtig wäre, wo wir jetzt irgendwie noch nicht so drauf gekommen sind, dass du zum Abschluss gerne nochmal ja, hier mit reingeben magst?
Ja, ich glaube, ein Punkt würde sich auch an den Aspekt Praxis, Nützlichkeit für die Praxis anschließen. Und zwar ist auch was, was mich und viele von euch wahrscheinlich, beziehungsweise der gesamten wissenschaftlichen Nachwuchs bewegt, ist die Frage der Perspektive auch für uns im System. Ne? Also Hashtag ich bin Hanna. Prekäre Anstellung, wir sind immer befristet, wir sind immer an Projektlaufzeiten gebunden und müssen dann zusehen, wie wir weiterkommen. 6 Jahre vor, 6 Jahre nach der Promotion, beziehungsweise wenn das Gesetz jetzt durchkommt, für die Postdoc-Phase eine 4+2-Regelung, von der ich nichts halte und von denen auch ganz viele ProfessorInnen und andere Nachwuchswissenschaftler nichts halten. Aber ich will mal einen Punkt aufmachen, der mich so ein bisschen bewegt, weil ich ja so in der Schnittstelle auch arbeite und das auch für mich ganz auch ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit darstellt, die Forschungsergebnisse nützlich zu machen, ja, für verschiedene Akteure. Das treibt mich auch an. Das ist auch etwas, ich forsche nicht, weil ich also natürlich forsche ich auch, um zu publizieren und sozusagen das spielt auf meinen akademischen Lebenslauf ein, ja, auf meine Währung sozusagen, wenn ich in Zeitschriften publiziere, wenn ich Bücher schreibe und so weiter. Aber was ich viel wichtiger finde und was mich antreibt, ist, dass diese Ergebnisse auch genutzt werden können. Deswegen mache ich auch gerne Wissenschaftskommunikation, sitze heute hier. Und woran es aber ganz häufig scheitert, dass wir zum Beispiel Ergebnisse aus Unterrichtsstudien, ja, die, keine Ahnung, wir zum Beispiel finden wir heraus, dieses Leseförderprogramm funktioniert hervorragend oder dieses Schreibförderprogramm oder dieser mehrsprachigkeitsdidaktische Ansatz hier, Translanguaging im Mathematikunterricht, hat super funktioniert. Dann publizieren wir das in Fachzeitschriften und eigentlich müsste aber der Weg jetzt weitergehen, dass wir das in die Praxis bringen. Mhm. Und zwar gemeinsam mit der Praxis. Ich nehme das wieder das Beispiel des Systematic Reviews. Ich habe gesagt, wir haben ja von Anfang an die Praxis oder verschiedene Systemlogiken sozusagen am Anfang zusammengebracht. Eigentlich müsste dieser Prozess jetzt wieder aufgenommen werden, um die Ergebnisse, die wir haben, jetzt nutzbar zu machen. Ja, das Projekt ist abgeschlossen. Da wird sich, da gibt es von unserer Seite aus gerade niemanden, der sich darum kümmert. Ja, und das ist etwas, was wir ganz häufig bei Forschungsprojekten sehen. Auch wenn sie einen ko-konstruktiven Ansatz von Anfang an mit der Praxis zusammenarbeiten, die sind immer an Projektlaufzeiten gebunden. Und das hat einen ganz fatalen Effekt, dass wir die Nachhaltigkeit dieser Ergebnisse oder die Nutzbarmachung im Sinne der Nachhaltigkeit nicht gewährleisten können, weil von unserer Seite einerseits Ressourcen dazu fehlen, kein Geld mehr da, weil das Projekt zu Ende ist, die nächsten Projekte sind schon eingeworben und jetzt geht's wieder von vorne los sozusagen. Und auf der anderen Seite hat auch die Praxis ganz wenig Ressourcen für solche Prozesse. Ja, es wird überall gefordert, es wird überall der Transfer hochgeschrieben, aber Transfer hat für uns WissenschaftlerInnen noch keine Währung. Ja, unsere Währung sind Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften, Drittmitteleinwerbung. Ist genau das Problem wie gute Lehre. Wir haben, das ist keine, es ist Währung, Transfer ist keine Währung für uns, im System zu bleiben. Und was wir eigentlich bräuchten, ist, wäre gerade solche, wird immer ganz häufig gesagt, naja, Transferaktivitäten während der Qualifikationsphase können ja auch eine Form der Spezialisierung darstellen. Also sowas wie Transfermanager oder so. Dafür gibt es aber keine Stellen. Also das wäre für mich so mein Wunsch, dass es irgendwie so Schnittstellen gibt, die so zwischen den Schulen und den Hochschulen oder den Behörden, den Institutionen und den und der Universität bestehen, die aber nicht auf der einen Seite an Wissenschaftszeitvertragsgesetzregelungen gebunden sind und auf der anderen Seite aber eben auch nicht erforderlich ist, dass man dafür zum Beispiel ein Lehramtsstudium absolviert haben muss. Ich kann zum Beispiel nie in einer, ich kann nicht in einer Schulbehörde arbeiten, weil ich auf Magister studiert habe. Ja, das ist so total perplex eigentlich. Verstehe ich es aber auch nicht. Warum ist das notwendig? Ja, und ich glaube, das wäre aber etwas. Das sind Strukturen, die wir brauchen, die irgendwo dazwischen funktionieren. Ja, also die nicht ausschließlich Behörde sind, sondern die immer auch eine Ankopplung an Forschung haben. So wie so eine Abgeordnete, ich stelle es mir so vor, wie so eine abgeordnete Lehrkraft, ne, das gibt's ja auch an Universitäten, aber dass wir so abgeordnete Forscher haben, ForscherInnen haben oder irgendwie sowas, könnte ich mir vorstellen. Und das brauchen wir und wir brauchen beidseitig Ressourcen, um eben die sprachliche Bildung in diesem Land voranzubringen und neu zu denken, dann natürlich auch mehrsprachigkeitsorientiert auszurichten.
Das war ein sehr gutes Schlusswort, Till, würde ich sagen. Und auch noch verbunden vielleicht mit so einem Wink Richtung Politik. Wer weiß, wer unseren Podcast hört. Man kann ja mal hoffen, dass sich da auch vielleicht PolitikerInnen mal mit auseinandersetzen, wie man diese Strukturen auch ermöglichen kann, weil es ja oft an den Ressourcen scheitert. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit heute, Till, und dass du uns mitgenommen hast in diesen Themenkomplex. Sag danke auch an Merve fürs Mitmoderieren.
Ja, ich danke auch. Teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim.
Oh Mann, jetzt bin ich hier. Ich kann überhaupt nichts erwidern. Die Sprachgenies haben gesprochen. Euch draußen danke ich fürs Zuhören. Schreibt gerne Kommentare, liked, folgt uns. Und für alle Infos zu neuen Folgen und überhaupt den Aktivitäten aus dem Incentim folgt gerne auch dem X-Account @Incentim. Und damit sage ich Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal am 15. des nächsten Monats. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @Incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.